Ja, anlässlich des Freitags haben wir uns beschäftigt mit dem vollkommenen Opfer des Herrn Jesus. Der Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Ich möchte das nochmal kurz wiederholen und dann heute auf die Auferstehung eingehen und ganz besonders auf das neue Leben, das mit der Auferstehung in Verbindung steht. Das war ja der Ausruf des Herrn Jesus. Er rief aus, es ist vollbracht. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass viele sicher nicht verstanden haben, und ich gehe sogar davon aus, dass niemand es verstanden hat, was Jesus jetzt genau damit meint, wenn er sagt, es ist vollbracht. Die Bibel gibt uns Aufschluss darüber, was alles vollbracht worden ist am Kreuz durch das Leiden und Sterben des Herrn Jesus. Nämlich erstens Sühnung, das haben wir in 1. Johannes 4, Vers 10 gesehen. Er ist das Sühnopfer, das Gott geschickt hat, das Sühnopfer für unsere Sünden. Und somit hat er die Sünden gesühnt. Wenn wir gläubig sind, dann dürfen wir Gewissheit haben, unsere Sünden sind gesühnt. Und deswegen haben wir auf Grundlage von diesem Sühnopfer auch Vergebung der Sünde. Das haben wir in Kolosser 2, Verse 13 bis 15 gesehen, dass all unsere Sünden sozusagen ans Kreuz geheftet worden sind. Am Kreuz, da stand ja normalerweise das Verbrechen, das derjenige begangen hatte, der gekreuzigt wurde. Beim Herrn Jesus stand kein Verbrechen, sondern König der Juden. Und wir können uns das so vorstellen, dass all unsere Sünden, die große Liste von unseren Sünden, dort auf diesem Zettel standen, nicht auf unserem eigenen Kreuz, sondern auf dem Kreuz des Herrn Jesus, was dann eben darauf hinweist, dass er all unsere Sünden gesühnt hat und dass wir Vergebung haben für all unsere Sünden, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Er hat mit einem einzigen Opfer alles erledigt. Gleichzeitig war das Kreuz ein Sieg, nämlich über den Teufel, über den Tod, sowohl den ersten als auch den zweiten Tod. Der zweite Tod, das sagt uns die Offenbarung, das ist die Hölle. Und auch ein Sieg über die Sünde. Gleichzeitig wurde durch das Opfer am Kreuz, wurden die Gläubigen vollendet. Das sehen wir in Hebräer 10, Verse 10 und 14. Da lesen wir auf der einen Seite, dass er diejenigen vollkommen gemacht hat, die eben glauben, und dass diejenigen, die geheiligt werden, und dass sie dann vollkommen geheiligt sind, ein für alle Mal geheiligt sind durch das vollbrachte Opfer. Und deswegen kann der Herr Jesus auch vollkommen erretten, auf Grundlage des vollkommenen Opfers, das er vollbracht hat. Dann ist das Opfer des Herrn Jesus der Ausdruck der Liebe Gottes und des Herrn selbst. Der Liebe Gottes, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und der Liebe des Herrn, das sehen wir in Epheser 5, Vers 2, dass auch der Herr Jesus Christus uns geliebt hat. Also sowohl der Vater als auch der Sohn haben durch dieses Opfer ihre Liebe zu uns zum Ausdruck gebracht. Und so sehen wir durch diese Punkte, es gibt noch weitere, aber durch diese Punkte sehen wir, es ist alles vollbracht. Und selbst das Wort, es ist vollbracht, bringt das zum Ausdruck, denn das wird, dasselbe griechische Wort, wird an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich übersetzt. Zum Beispiel, es wird übersetzt mit beendet. Es wird übersetzt mit bezahlt. Also man hätte auch sagen können, statt es ist vollbracht, hätte man ins Deutsche übersetzen können, es ist bezahlt. Dann erfüllt, der Jesus hat durch sein Erlösungswerk die messianischen Verheißungen in Bezug auf die Erlösung erfüllt. So wird es auch übersetzt, zum Beispiel in Lukas 18, Vers 31. Dann vollendet, ist eine weitere Übersetzungsmöglichkeit, in 2. Timotheus 4, Vers 7. Und so sehen wir allein schon durch den Gebrauch dieses Wortes, dass wir es mit einem vollkommenen Opfer zu tun haben. Und die Schlussfolgerung ist, dass Jesus nicht nur nötig ist zum Heil, sondern er ist genug. Das, was er getan hat, ist genug. Es reicht aus, um uns zu erretten auf Zeit und Ewigkeit. Und so können wir, wenn wir den rettenden Glauben haben, auch dankbar sein und sicher sein, dass wir auch in der Ewigkeit ankommen werden und dann nicht auf einmal vor dem Thron Gottes stehen und Gott uns abweist und sagt, du bist jetzt verdammt. Und da spreche ich jetzt nicht von jedem, denn Jesus hat nicht alle Menschen gerettet oder das Heil für alle Menschen wirksam gebracht, sondern ich spreche für diejenigen, die wirklich von Neuem geboren sind und die wiedergeboren sind, die diese Neugeburt von oben bekommen haben. Und diejenigen, die wiedergeboren sind, von denen wird gesagt, dass sie in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, wenn man sich fragt, ja, bin ich eigentlich wiedergeboren oder nicht, dann muss man sich natürlich auf der einen Seite fragen, hat man das Evangelium verstanden, vertraut man auf das Evangelium und dann auch sich prüfen, ob man im Glauben ist, in dem Sinne, dass man in diesem neuen Leben wandelt. Dieses neue Leben ist natürlich nicht so, dass es sündlos ist. Also wir gelangen nicht zu einem Zustand der sündlosen Vollkommenheit, sondern der Gläubige hat viel zu kämpfen. Er muss durch viele Anfechtungen, durch Täler durch Nöte durch Angriffe durch. Es ist also ein Kampf. Deswegen sagt auch Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft am Ende seines Lebens und den Glauben bewahrt. So spricht er davon. Das heißt, wenn man von sich selbst sagt, ja, ich habe das Evangelium verstanden, ich habe darauf vertraut, aber ich habe so viele Kämpfe und Nöte, vielleicht wandle ich gar nicht in dem neuen Leben. Dann müssen wir da auch in der Schrift schauen und sehen, dass es heißt, dass der Gerechte eben durch Anfechtung, durch Nöte durch muss und dass die Aufgabe, die Aufforderung dann ist, im Glauben diese Dinge zu ertragen und geduldig zu sein und auf den Herrn zu harren. Der Herr Jesus, er ist auferstanden. Das Grab war leer. Davon lesen wir in den Evangelien, unter anderem im Johannesevangelium, wo uns auch die Auferstehung berichtet wird, wie auch in den drei anderen Evangelien. Und wir lesen in Kapitel 20, Vers 3, nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Daraufhin ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Also hier das leere Grab, das uns die Bibel berichtet, und da dürfen wir auch sicher sein, das Grab war wirklich leer, der Herr Jesus ist wirklich auferstanden und hat somit den Tod besiegt. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er war der Sündlose, er war eben der Vollkommene und Gott hat das Opfer des Herrn Jesus bestätigt, indem er den Herrn Jesus auferweckt hat. Hätte er ihn nicht auferweckt, dann wären wir die Elendsten unter allen Menschen, sagt uns Paulus im 1. Korintherbrief. Dann hätten wir keine Hoffnung. Dann würde es uns gar nichts bringen, an Jesus zu glauben. Denn hätte Gott den Herrn Jesus nicht auferweckt, würde es heißen, er hätte sein Erlösungswerk nicht angenommen. Es würde heißen, das wäre gar kein Erlösungswerk gewesen. Aber er hat ihn auferweckt und er ist dann auch vielen Zeugen erschienen. Es wird ja berichtet, wie er der Maria Magdalena erschien, wie er den Frauen erschien, wie er den Jüngern erschien. Und Paulus sagt auch im 1. Korintherbrief, dass er dann auch einmal 500 Brüdern auf einmal erschien, von denen die meisten noch leben. Auch das zeigt uns, die Auferstehung ist eine Tatsache. Paulus hat das geschrieben zu einem Zeitpunkt, wo die meisten noch lebten von den Zeugen. Und in Korinth war es ja so, da haben manche die Auferstehung in Frage gestellt. Und wenn es Paulus ihnen diesen Brief schickt und sagt, die meisten leben noch, dann ist sicher die Antwort von einigen, ist zu erwarten, dass einige dann fragen, ja, stell mir mal ein paar von diesen Zeugen vor, die den Auferstandenen gesehen haben. Und so sehen wir, Es ist eine bezeugte Tatsache, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Und kein Richter dürfte bei dieser Anzahl von Zeugen diese Tatsache in Frage stellen. Man könnte sagen, ja gut, heute leben sie nicht. Das tut nichts zur Sache, denn es ist ja bezeugt. Ja, wenn etwas bezeugt ist, dann steht es fest und dann gelten diese Beweise genauso. Und deswegen wissen wir natürlich, wir wissen es nicht nur wegen diesen Zeugnissen, sondern wir wissen es, weil wir der ganzen Bibel glauben und wissen, das sind Tatsachen, dass der Jesus wirklich auferstanden ist. Jeder, der von neuem geboren ist, der hat ja durch den Herrn Jesus das Heil erfahren. Er kann persönlich bezeugen, auch dass der Jesus auferstanden ist, denn er hat ja sein Leben neu gemacht, hat das alte Leben praktisch beendet und ihm ein neues Leben geschenkt. Das Grab war also leer, weil der Herr Jesus auferstanden ist, und er ist dann aufgefahren in den Himmel und hat gesagt, dass er den Heiligen Geist senden wird. Das hat er ja auch vorher schon angekündigt. Er hat es dann nochmal gesagt, dass die Gläubigen Kraft aus der Höhe empfangen werden. Und das ist dann an Pfingsten geschehen. Und da ist die Gemeinde dann entstanden. Wir wollen jetzt einige Stellen dazu anschauen. Einige Stellen, die nämlich die Auferstehung in Verbindung bringen mit uns. Zunächst schauen wir in den Epheserbrief. Epheser 1. Und zwar haben wir ein Gebet von Paulus. Er sagt in Vers 15, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also Paulus betet um Erkenntnis, in dem Fall nicht für uns selbst, sondern für andere, nämlich für die Epheser. Er betet für sie, er ringt für sie vor Gott, dass sie erleuchtete Augen bekommen, dass sie etwas verstehen. Was sollen sie verstehen? Sie sollen verstehen, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also sie sollen verstehen, zum einen die Hoffnung der Berufung und den Reichtum der Herrlichkeit. Und dann in Vers 19, ein weiterer Punkt, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Es war ein Wunder, das geschehen ist, und ein Wunder, das geschieht bei jedem Einzelnen, der zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Und in demjenigen gibt es eine überwältigende Größe seiner Kraftwirkung. Die Tatsache aber, dass Paulus darum betet, dass die Gläubigen das erkennen, heißt, dass diese Erkenntnis eventuell nicht vorhanden ist. Dass sie gerettet sind, aber nicht erkannt haben, dass der Herr auf mächtige, überwältigende Weise in den Gläubigen wirkt. Und diese Kraftwirkung, die sehen wir in Vers 20, steht in Verbindung mit der Auferstehung des Herrn Jesus. Die hat er, was hat er die? Nämlich die Kraftwirkung. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Also diese Kraft, die im Gläubigen wirksam ist, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Das heißt, durch die Kraft Gottes wurde der Herr Jesus aus den Toten auferweckt. Vom Tod zum Leben, in das ewige Leben zurückgebracht, in das Auferstehungsleben. Und diese Kraft, die nötig war, um den Herrn Jesus aufzuerwecken, diese Kraft ist im Gläubigen wirksam. Das dürfen wir wissen. Und das ist eine mächtige, das ist eine überwältigende Kraft. Das ist nämlich die Kraft, die den Tod besiegt hat. Und das ist doch erstaunlich, dass wir wissen dürfen, diese große Kraft ist im Gläubigen wirksam. Und das sollen wir erkennen. Also eventuell haben wir das nicht so erkannt, wie wir es erkennen sollen. Nicht nur eventuell, sondern sicher. Denn es ist ja so, dass dieses Gebet ein beständiges Anliegen ist. Und sogar wenn wir es bis zu einem gewissen Grad erkannt haben, gibt es ja noch eine Steigerung. Denn wir befinden uns hier in einem Prozess der Heiligung. Wir sind nicht in der Praxis vollendet. Wir sind zwar stellungsmäßig vollendet durch das vollkommene Opfer, aber in der Praxis sind wir dieser Stellung eben nicht gerecht. Und wir warten natürlich, wir sehen uns danach, dann eines Tages mit diesem neuen Leib, den wir bekommen werden, beim Herrn zu sein, wo all das, was uns hindert in der Nachfolge und auch in der Erkenntnis Gottes, dass das dann nicht mehr da ist. Wenn wir ins zweite Kapitel des Epheserbriefes gehen, dann sehen wir hier den Bezug jetzt auf uns, das heißt auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Sünden. Also wir waren in einem miserablen Zustand, nämlich tot. Tot in Übertretungen und Sünden und haben den Willen des Fleisches getan, wie es hier ausgeführt wird. Und in Vers 4 heißt es dann, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Also die Barmherzigkeit, das Erbarmen Gottes, Gott, der gesehen hat, wir können uns selbst nicht helfen, wir sind hilflos gefangen in unserer Sünde. Dieses Erbarmen hat sich uns zugewandt in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und hat uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet, ein Geschenk, das wir nicht verdient haben, aber mit Christus sind wir lebendig geworden. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir sehen also, wir sind mit auferweckt mit ihm. Wir haben Anteil auch an seiner Auferstehung, an seiner Auferweckung von den Toten. Und somit ist dieses neue Leben, das wir geschenkt bekommen haben, das Leben in der Kraft der Auferstehung. Es ist das Auferstehungsleben. Wir sind mit auferweckt mit ihm. Und im gleichen Brief haben wir ein weiteres Gebet, nämlich in Kapitel 3, wo Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie, in Vers 14, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er beugt seine Knie, also er bittet, er fleht den Vater des Herrn Jesus Christus an, dass er euch, ich springe zu Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Am inneren Menschen, das ist der neue Mensch, sollen wir mit Kraft gestärkt werden und das geschieht durch den Heiligen Geist. Das ist das Anliegen des Paulus, dass diese Stärkung erfolgt. Und wozu führt diese Stärkung? In Vers 17 heißt es dann, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also wieder ein Gebet um Erkenntnis, und diese Kraft, mit der wir gestärkt werden, die führt dazu, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Das ist das Anliegen. Und es ist interessant, dass es so ausgedrückt wird, denn wir wissen ja, der Herr Jesus wohnt in den Herzen von jedem Gläubigen. Das ist etwas, was zutrifft. Aber hier haben wir ein Gebet darum, dass es passiert. Das heißt, wenn der Herr Jesus auch im Herzen jedes Gläubigen wohnt, heißt es nicht, dass jeder Gläubige beständig im Glauben lebt. So wie es in Galater 2 zum Ausdruck kommt, was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Das ist etwas, was wir erstreben sollen. Es ist etwas, was erstrebenswert ist und wofür wir auch beten sollen, dass wir das ganz praktisch tun. Stellungsmäßig hat der Jesus gesagt, ich bin bei euch in Ewigkeit. Er wird immer bei uns sein bis an das Ende der Weltzeit, sagt er selbst. Er wird uns in dem Sinne nicht verlassen. Aber wir kommen uns manchmal sehr verlassen und miserabel vor, weil wir eben nicht im Glauben leben, im Glauben wandeln, so wie es heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und diese Stärkung haben wir nötig, dass wir eben dieses Leben im Glauben leben, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Eine Verwurzelung in der Liebe, ein Gegründetsein in der Liebe, das ist auch das Ergebnis davon, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Das Ergebnis ist nicht, dass wir irgendwo anders schweben und nicht mehr hier in dieser Welt sind. Wir sind natürlich stellungsmäßig woanders, das haben wir gelesen, mitversetzt in die himmlischen Regionen. Aber trotzdem sind wir hier in dieser Welt und aufgefordert, in der Liebe gewurzelt und gegründet zu sein, also in der Liebe zu wandeln. Liebe, hatten wir schon in einer anderen Predigt gesehen, die streckt sich nach dem anderen aus. Ja, der ich einen Hintergrund habe, auch mit Anthroposophie, habe das eben auch erfahren und darüber auch gelesen, dass ein Anthroposoph, der eine sehr hohe Ebene erreicht hat, geistlich sozusagen sehr weit oben ist, sich auch so weit oben sieht und dann irgendwo da oben schwebt und praktisch für andere kaum noch zugänglich ist. Er hat ja schon eine viel höhere Ebene erreicht und das führt dazu, dass man sich in Liebe eben nicht mehr so nach dem anderen ausstreckt, weil man schon ganz woanders schwebt und diese Welt sozusagen verlassen hat. Der Glaube an den Herrn Jesus führt dazu, dass wir in Liebe für den anderen da sind, dass wir den Herrn Jesus nachahmen, aber nicht durch eigene Kraft, sondern durch seine Kraft, der sich ja selbst für uns hingegeben hat und dass wir auch bereit dazu sind. Diese Kette hier geht weiter, dass ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge und die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das Ziel, dass wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Und wir sehen, dass um dieses Ziel zu erreichen, ein weiter Weg nötig ist. Aber auf der anderen Seite haben wir diese Verheißung, diese Zusagen im Wort, dass wir genau dafür beten sollen, auch füreinander beten sollen, dass wir eben an diesen Punkt kommen. Ich möchte jetzt noch eine weitere Stelle aus dem Römerbrief aufschlagen, auch eine Stelle, mit der wir uns in letzter Zeit immer mal wieder beschäftigt haben, nämlich Römer Kapitel 6. Da geht es erstmal in Vers 1 um die Frage, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Warum stellt Paulus diese Frage? Er hatte gerade erklärt, warum Gott das Gesetz gegeben hat. Und ein Teil des Gesetzes sind ja die 10 Gebote. Warum hat Gott das Gesetz? Warum hat er die 10 Gebote gegeben? Und er hat erklärt, dass durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt. Dass wir also durch das Gesetz erkennen, wir sind Sünder und wir brauchen Erlösung. Und dass wir uns dann ausstrecken nach dem Erlöser, der uns seine Gnade geschenkt hat. In Vers 20 des vorigen Kapitels heißt es, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Also der Herr hat uns in überströmender Weise seine Gnade geschenkt. Und weil das so ist, weil diese Gnade in überströmender Weise dem Gläubigen zuteil geworden ist, könnte jetzt ein Gläubiger sagen, wenn die Gnade doch so überströmend ist, dann kann ich ja noch viel mehr sündigen. Dann kann ich es richtig krachen lassen, eine Sünde auf die andere türmen und dann wird die Gnade dadurch noch überströmender. Dann hat Gott ja noch mehr Möglichkeiten, mir zu vergeben und mir noch mehr Gnade zu erweisen. Das könnte jemand sagen. Und da Paulus sich so ausdrückt, haben wir Hinweise darauf, dass manche das tatsächlich gesagt haben. Und deswegen stellt Paulus diese Frage, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne, sagt er. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Gott hat uns nicht begnadigt und uns seine Gnade in überströmender Weise geschenkt, dass wir diese Gnade als Vorwand verwenden, gebrauchen für die Sünde. Deswegen sagt er, das sei ferne, auf keinen Fall. Wir sind der Sünde gestorben. Und diese Wahrheit bringt er jetzt zum Ausdruck. Und jetzt erklärt er es weiter. Er sagt in Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Und hier ist es nicht die Wassertaufe gemeint, er spricht hier gar nicht von Wasser, sondern hineingetauft sein heißt auch eine vollkommene Identifizierung, ein vollkommenes Einsmachen mit jemand. Und der Gläubige, der ist eins geworden mit Christus, so drückt er es auch in Vers 5 aus, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod. Das bedeutet auch Taufe. Und das kennen wir auch aus dem Sprachgebrauch. In anderer Hinsicht sagt man zum Beispiel, jemand macht eine Feuertaufe durch. Das heißt, er geht durch eine sehr schwierige Zeit, durch eine sehr schwere Erfahrung. Und so gibt es eben auch diesen Gebrauch, den wir hier sehen. Wir sind in Christus hineingetauft. Wir sind in seinen Tod getauft. Wir sind eins geworden in seinem Tod. Und in Vers 4 heißt es, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also, wir sind mit ihm am Kreuz, mit ihm gestorben. Im Galaterbrief heißt es, mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben. Wir sind mit ihm begraben worden und wir sind mit ihm auferweckt worden zu einem neuen Leben, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Und die Wassertaufe drückt genau diese Tatsache aus. Ein Gläubiger kann das von sich bezeugen, er ist gestorben, also er ist gekreuzigt, er ist gestorben, er ist begraben und er ist auferweckt mit Christus. Und das drückt er durch die Wassertaufe aus, indem er unter das Wasser geht, das steht für den Tod, und aus dem Wasser wieder hinauskommt, das steht für das neue Leben. Und in diesem neuen Leben sollen wir wandeln. In Vers 5 lesen wir dann, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Auch das hatten wir letztes Mal schon gesehen. Mit Christus sind wir gestorben und Christus hat gleichzeitig am Kreuz nicht nur das Erlösungswerk im Sinne von Sühnung und Vergebung gewirkt, sondern er hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Das hat er Jesus getan, die Macht der Sünde gebrochen. Und deswegen heißt es hier, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das heißt, der Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt. Er ist nicht mehr wirksam in dem Gläubigen. Und dazu muss ich das hinzufügen, was ich vorher gesagt habe, dass das nicht bedeutet, dass die Sünde im Gläubigen ausgelöscht wird. Das müssen wir festhalten, denn man könnte jetzt diese Stelle rausziehen, alle anderen Stellen, die es noch gibt, wie 1. Johannes 1, Verse 8 bis 9, ignorieren und sagen, die Sünde ist vollkommen ausgelöscht im Gläubigen. Wir müssen beide Wahrheiten betrachten und wissen, dass wir keine Vollkommenheit in diesem Leben erreichen. Aber dennoch so dürfen wir wissen, der Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt. Und in Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und jetzt diese wichtige Aussage in Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und diese Aussage ist sehr wichtig. Das ist jetzt die Aufforderung an uns. Er zeigt uns erst eine Wahrheit auf. Wir sind mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben. Und jetzt sollen wir uns dafür halten, dass wir für die Sünde tot sind. Und das Wort kann man auch mit damit rechnen übersetzen oder anrechnen könnte man auch übersetzen. Wir sollen damit rechnen, wir sollen es für sicher halten, dass wir für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und hier komme ich wieder zu dem Punkt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieses dafür halten ist Glaube, es ist Vertrauen, es ist Glaube, dass wir für die Sünde tot sind, dass wir mit dem Herrn wirklich gekreuzigt sind. Und aufgrund von dieser Haltung darf das auch in der Praxis dann wirksam werden. Wichtig ist aber zu betonen, es geht hier nicht um positives Denken. Manche, die mit Esoterik zu tun gehabt haben, die kennen positives Denken. Positives Denken besteht darin, dass man durch seine Gedanken, durch sein Denken eine Realität heraufbeschwört. Das kann sich unterschiedlich auswirken. Oft wird es auch angewandt auf andere. Man soll positiv in Bezug auf andere denken, um andere auch bis zum gewissen Grad zu manipulieren. Da gehen natürlich nicht alle so weit. Aber es geht einfach darum, durch das Denken, durch die Gedanken, und manche Esoteriker drücken das sogar mit Glauben aus, durch Glauben schaffen wir gewisse Realitäten. Und die wirken sich dann in der Praxis aus. Und jetzt könnte man auch den Fehler machen und meinen, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Da geht es darum, durch eigene Glaubensanstrengung eine Realität zu schaffen, nämlich das Todsein für die Sünde, das durch eigene Glaubensanstrengung herbeizuführen. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, einfach etwas, was eine Tatsache ist, anzunehmen und darauf zu vertrauen. Es ist schon so, dass wir für die Sünde tot sind. Das dürfen wir einfach annehmen. Das ist einfach so. Und das dürfen wir in unserer Planung, nämlich in der Nachfolge des Herrn, mit einbeziehen. Also wenn wir zum Beispiel dem Herrn dienen möchten und wir stehen vor einem Dienst, egal ob das jetzt ein Dienst am Wort sei oder ein praktischer Dienst, dann ist es wichtig, diesen Dienst nicht aus eigener Kraft zu tun, sondern ihn für den Herrn zu tun. Das heißt, zu glauben, dass der Herr Jesus auf der einen Seite für uns gestorben ist, dass wir mit ihm gestorben sind, und auf der anderen Seite, dass wir in diesem neuen Leben wandeln, dass der Herr auch die nötige Kraft für diesen Dienst darreichen wird, dass es eben nicht aus eigener Kraft geschieht. Und ich hatte einmal in einer Predigt ein Beispiel genannt für Glauben. Da bezog es sich zwar auf die Bekehrung, ich möchte es aber trotzdem nochmal erzählen. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, das passt nämlich auch hier drauf. Und zwar, da ging es um diesen Zar Nikolaus, der eben in Russland natürlich diese Angewohnheit hatte, sich unter das Volk zu mischen. Und so besuchte er auch verschiedene militärische Einrichtungen. Und dort gab es einen Bekannten von dem Zaren, ein sehr junger Mann, den der Zar schon von Kindheit auf kannte. Und er hatte Dinge veruntreut. Er hatte sehr viel Geld verspielt und ausgegeben, das nicht sein eigenes war, sondern im Prinzip dem Zaren gehörte. Und er ist aufgefordert worden, Rechenschaft abzulegen. Und dann hat er alles ausgerechnet und ist zum Schluss gekommen, es ist eine riesige Schuld. Und er hat drunter geschrieben, unter die Rechnung, wer kann bezahlen? Fragezeichen. Und dann hat er vorgenommen, sich um Punkt Mitternacht zu erschießen. Und er hat dann eben gewartet, bis Mitternacht kommen würde und ist eingeschlafen. Und dann sah der Zar, da ist noch Licht in einem Raum. Er war gerade da eben, hatte sich unter das Volk gemischt und das war eben spät. Und somit fiel das auf, dass da noch Licht war, also ging er da rein. Und dann sah er diese Auflistung und hat sie richtig interpretiert. Er hat verstanden, was los ist und hat unter diese Frage, wer kann bezahlen, seinen Namen geschrieben, seine Unterschrift drunter gesetzt. Dann ging er wieder und derjenige wachte auf, der sich das Leben nehmen wollte. Und hat schon gemerkt, die Zeit ist vorbei, wollte schon alles bereit machen, um sich zu erschießen. Und dann sah er, irgendwas ist anders. Und dann sah er die Unterschrift des Zaren. Und dann wusste er, er kannte diese Unterschrift, er wusste, der Zar wird zu seinem Wort stehen. Er wird ihm diese Schuld bezahlen. Und so war es auch. Und wir sehen, dass, was er gemacht hat. Er hat einfach diese Aussage oder diese Unterschrift, diese Tatsache angenommen. Er musste jetzt nicht durch positives Denken sich stark bemühen, das jetzt zu glauben, dass der Zar das wirklich einhalten wird, sondern er durfte es einfach als Tatsache akzeptieren. Der Zar wird genau das tun, was er gesagt hat. Und das tat er auch. Und so ist es bei dem Wort Gottes. Das, was Gott zugesagt hat, das wird er auch tun. Und so bezieht sich das auf der einen Seite auf die Bekehrung eines Menschen. Wenn jemand erkannt hat, dass er Sünder ist, dass er nicht bezahlen kann, und erkannt hat, wer der Herr Jesus ist und dass er gekommen ist, um uns zu erlösen und dieses Erlösungswerk am Kreuz auch vollbracht hat, dann darf er Gott beim Wort nehmen. Wer glaubt, wird gerettet werden. Wer sein Vertrauen auf das Evangelium setzt, wird gerettet werden. Und er darf sicher sein, er braucht da nicht zweifeln, es liegt nicht an der starken Kraft meines Glaubens. Ich bewirke durch meinen Glauben nicht sozusagen durch die Kraft meines Glaubens, dass ich errettet werde, sondern ich vertraue auf dieses Evangelium. Ich vertraue, Gott hat es zugesagt, er tut es, er schenkt die neue Geburt, er rettet. Es ist seine Zusage, wer im Glauben zu Jesus kommt, wer sich in seine Arme wirft, im Glauben, im Vertrauen auf das Evangelium, der wird gerettet werden. Und so geht es ja weiter. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, der Gerechte stützt sich auf diese Zusage, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist so, es ist eine Tatsache, das können wir annehmen, es steht da geschrieben, wir sind mit Christus gekreuzigt. Das bewirken wir nicht durch positives Denken, das ist einfach eine Tatsache. Das dürfen wir annehmen, darauf dürfen wir vertrauen, das dürfen wir in unsere Nachfolge des Herrn mit einbeziehen, dass wir in diesem neuen Leben auch wandeln. Das gehört da zusammen. Auf der einen Seite mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben und auf der anderen Seite, dass wir in einem neuen Leben wandeln. Dass er die Kraft für den Dienst auch darreicht. Und das ist eben sein Wirken, das ist seine Gnade. Und da stützen wir uns drauf und dürfen das dann auch erfahren, in der Praxis ganz praktisch erfahren. Und das wird an vielen anderen Stellen auch ausgedrückt. Eben die Galaterstelle möchte ich noch aufschlagen, weil ich mehrmals darauf Bezug genommen habe. Galater 2, in Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist diese Aussage. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist dieses neue Leben. Das neue Leben ist letztendlich Christi-Leben. Es ist sein Leben. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das ist wichtig, diese Aussage im Fleisch, denn das Fleisch ist ja das, was uns immer wieder runterziehen möchte, uns zur Sünde verleiten möchte. Wir wissen, unsere Seele ist erlöst. Wir wissen, wir sind in diesem Sinne vollkommen erlöst, aber wir leben noch in diesem gefallenen Leib. Unser Gehirn ist ein Teil dieses gefallenen Leibes. Deswegen können auch unsere Gedanken uns Probleme machen, weil auch die aus diesem gefallenen Leib kommen. Und deswegen ist es wichtig, was ich im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist einfach im beständigen Glauben an den Herrn Jesus, an seine Zusagen und das, was er gesagt hat und eben auch im Glauben an das, was auf uns selbst zutrifft, nämlich mit ihm gekreuzigt zu sein und jetzt nicht mehr dieses alte Leben zu leben, sondern das neue Leben zu leben. Und dazu hat er uns alles schon geschenkt. Im zweiten Petrusbrief ist das ein Thema, das wir dann auch nochmal behandeln werden. Es ist uns alles schon geschenkt worden, was zu einem Leben in Gottesfurcht nötig ist. Es ist alles schon da. Wenn ein Gläubiger praktisch sich immer wieder von Sünde verführen lässt, kann man sagen, und seine Glieder in den Dienst der Sünde stellt, dann heißt das, er lebt unter seinen Möglichkeiten. Denn er hat für ein Leben in der Nachfolge des Herrn und in der Kraft der Auferstehung alles schon bekommen. Auch diese Kraft der Auferstehung, die müssen wir nicht neu bekommen, die haben wir schon bekommen. Das ist ja genau das, wir nehmen es einfach an, wir glauben es, wir verlassen uns darauf, dass es so ist und leben dann so in der Kraft der Auferstehung. Als abschließenden Punkt möchte ich noch erwähnen, dass dieses Leben in der Kraft der Auferstehung natürlich auch ein Leben in der Hoffnung auf die zukünftige Auferstehung ist. Wir werden eines Tages erlöst werden von diesem Leib. Und in Titus 2, Vers 13 wird uns das gesagt, dass wir als Gläubige die glückselige Hoffnung erwarten sollen. Der Zustand hier ist kein Endzustand, es ist ein vorübergehender, kurzer Zustand, in dem wir eben berufen sind, dem Herrn zu dienen, in der glückseligen Erwartung. In der Erwartung der glückseligen Hoffnung, nämlich der Wiederkunft des Herrn, die jederzeit geschehen kann. Und deswegen freuen wir uns darauf. Wir freuen uns natürlich darauf, einen neuen Leib zu bekommen, dann für alle Zeit beim Herrn zu sein und zuletzt für immer und ewig dann im ewigen Jerusalem ihn anzubeten und ihm zu danken und zu staunen über seine Gnade.